Leute, ich habe schon wieder fast eine Woche nicht trainiert. Verliere ich jetzt eigentlich alle meine Muskeln? Naja, seien wir ehrlich, nach einer Woche jetzt arbeiten oder auch mal krank sein, passiert nicht so viel. Und auch nicht nach 2 Wochen. Aber wenn man dann für mehrere Monate krank ist, dann sieht das Ganze vielleicht schon ein bisschen anders aus, wenn man gar nichts bis wenig in dieser Zeit machen kann. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Heute spreche ich mit der Gewichtheberin Chiara Klug, die das Epstein-Barr-Virus hatte. Und wer von euch das kennt, der weiß, dass man dort wirklich aufpassen muss und teilweise für einen sehr langen Zeitraum einfach nichts bis wenig machen kann. Denn wenn man da drüber hinweggeht, dann könnte das auch ganz schön böse enden bei dem Virus. Chiara berichtet uns, wie die Krankheit jetzt bei ihr war und auch wie der Umgang für sie war, vom Leistungssport hin zu gar nichts machen. Und vor allen Dingen auch, wie sie mit dieser mentalen Herausforderung umgegangen ist. Und an dieser Stelle muss ich mich direkt entschuldigen bei euch, denn das war eine Online-Aufnahme. Das hört man. Irgendwo war einfach der Wurm drin bei der Tonspur von Chiara. Das hört ihr leider auch, denn teilweise fehlen Wörter. Und meine KI-Skills sind jetzt noch nicht so gut, dass ich die einfach ersetzen kann und die Stimme, sag ich mal, nachträglich hinzufügen kann für die fehlenden Wörter. Falls da irgendjemand da draußen ist, der das dich jetzt gerade anhört und sich damit super gut auskennt, schreib mir mal gerne, weil vor allen Dingen bei sowas wäre es jetzt super spannend. Mit der heutigen Technik kann man das ja theoretisch schon auffüllen. Es ist trotzdem machbar, sich die Folge anzuhören, auf jeden Fall. Und ich glaube, die Wörter, die mal fehlen, das kann man sich dann fast denken, was da an dieser Stelle sein sollte. Ja, nächstes Mal wird es hoffentlich besser. Ich gebe es einfach den Bluetooth-Kopfhörern in die Schuld, wo dann das Signal irgendwo auf dem Weg vielleicht nicht angekommen ist, bei mir dann im Computer. Aber who knows. Trotzdem, wie gesagt, es ist eine wirklich tolle Folge geworden und ich finde es immer sehr, sehr spannend, Chiara zuzuhören, denn sie hat so, so viele wichtige Dinge und so reflektierte Aussagen. Darum bitte gebt dieser Folge auch eine Chance und ich freue mich trotzdem wie immer über euer Feedback, über eure Rückmeldung, vielleicht an dieser Stelle auch ein paar Tipps und Tricks, wenn ihr da draußen euch super gut mit Technik auskennt. Und falls ihr das noch nicht habt an dieser Stelle, ich freue mich natürlich über eine Bewertung, ich freue mich über Empfehlung des Podcasts. Denn ich muss das, glaube ich, jetzt jede Folge sagen, wir kommen den 1000 Follower näher und ich freue mich sehr, wenn wir das knacken gemeinsam. Wie gesagt, dann gibt es auf jeden Fall auch ein Gewinnspiel, das dann aber über Instagram. Und deswegen wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ab nächster Woche wird es mit der Tonspur wieder besser, versprochen. Da hatte ich irgendwie keine Probleme. Ich weiß auch, wie gesagt, bis heute nicht, warum, wieso, weshalb. Ja, aber ganz viel Spaß und lasst mich gerne wissen, wie ihr die Folge fandet. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Und ich glaube, meinen Gast heute könntet ihr kennen. Und vielleicht habt ihr sie auch schon mal im Podcast gehört, denn tatsächlich, die zweite Folge war es. In der zweiten Folge war sie mein Gast und wir haben damals aufgenommen, bevor es diesen Podcast offiziell gab. Und ich fand es sehr cool, weil sie meinte, let's go, lass mal schauen, was passiert. Und ich freue mich, dass sie jetzt wieder da ist nach, also warte, jetzt, ich glaube, du bist jetzt fast bei Folge 70, also von Folge 2 zu Folge 70, ist ein bisschen Zeit vergangen. Schön, dass du da bist, Chiara Klug.
Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
Chiara, trotzdem das Spiel. Für die Menschen, die dich vielleicht nicht kennen, die Folge noch nicht gehört haben, wo ich an dieser Stelle erstmal sagen würde, hört mal in die Folge rein. Wer bist du?
Chiara, ich bin 23 Jahre, komme aus Berlin, ich bin olympische Gewichtheberin und bin Sportsoldatin, also aktuell und mehr oder weniger Vollzeit leben und bereite mich gerade die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vor.
Du hast auch damals, das weiß ich noch, auch erzählt, dass das dein Ziel ist, dein großer Traum, nach Olympia zu gehen. Vielleicht, also alle, die das wirklich interessiert, wie ist Chiara da hingekommen, Folge 2, weil da reden wir auch einmal über deinen ganzen sportlichen Werdegang, aber vielleicht kurz gefasst, für die Menschen, wie gesagt, die da noch nicht so ganz viel von dir wissen, seit wann ist Olympia dein Traum und wo genau möchtest du hin und was genau möchtest du damit erreichen und vielleicht seit wann arbeitest du auch darauf hin?
Also ich würde sagen, Olympia ist mein Traum, seit ich ein kleines Kind bin. Also einmal, wenn man in der Schule gefragt wurde, oder im Kindergarten schon, was man werden will, wollte ich irgendwie immer Leistungssportlerin werden. Damals wollte ich nur zu den Winterolympischen spielen, da ich eigentlich aus dem Skisport komme. Und dann habe ich das mit 16 aber aufgehört, aufgrund von ein paar mentalen Problemen, Essstörungen, schlechte Betreuung etc. Und bin dann nach Berlin gezogen, 2 Jahre später, 2021, mit CrossFit angefangen. Und habe daran wieder so ein bisschen Leidenschaft gefunden, weil ich eigentlich auch gar keinen Leistungssport mehr machen wollte. Aber habe dann im CrossFit auch ein paar Wettkämpfe gemacht und bin dann vom CrossFit zu olympische Gewichte hin, ich sag mal, so ein bisschen reingerutscht, weil ich eigentlich in den Verein gegangen bin, um mich nicht zu verbessern. Und dann da ein paar Wettkämpfe mitgehoben habe und dann das da irgendwie seinen Lauf genommen hat, weil ich halt gemerkt habe oder mir gesagt wurde, ich bin da ganz gut drin. Ich selber gemerkt habe, ich bin da ganz gut drin und vor allen Dingen auf den Wettkämpfen richtig viel Spaß hatte. Habe dann 2023 meinen ersten internationalen Wettkampf gehoben. Junioren-Europameisterschaft und so in dem Jahr, vielleicht Ende 2023, wurde dann dieser Traum geboren, dass ich mich versuchen will, für die Olympischen Spiele 2028 in LA zu qualifizieren.
Und beim Gewichtheben gibt es ja Klassen und du wolltest, wenn ich mich
Genau.
richtig erinnere, die offene Klasse.
Ja, es ist gerade so ein bisschen Thema, ob ich in die offene Gewichtsklasse gehe. Das ist so ein bisschen. Mit der Krankheit, darüber wollen wir auch noch sprechen, habe ich super viel abgenommen und tue mir sehr schwer mit dem Zunehmen aktuell. Dementsprechend ist es noch ein bisschen offen, ob ich wirklich in der Plus bin.
Ja, weil das sind ja ab 100 Kilogramm, wenn ich richtig war. Oder nee,
Nee, die Plus ist ab 86.
aber du wolltest
86
immerhin
Plus.
100 Kilogramm wiegen. So rum war's.
Genau. Davon bin ich gerade ein bisschen entfernt.
Ja, weil du hast es gerade schon gesagt, du bist ja auch sehr offen damit auf Instagram umgegangen. Dich hat eine fette Krankheit erwischt. Epstein-Barr war das, richtig?
Genau, Epstein-Barr-Virus, auch Pfeiffer-Resistenzsieber genannt. Hätte ich keinen wünschen.
Wann hattest du die Krankheit? Wann war das ungefähr?
Ich habe, also eigentlich wahrscheinlich habe ich mich Ende Oktober schon infiziert und habe es aber erst Mitte Dezember diagnostiziert bekommen. Das ist meistens das Problem bei Epstein-Barr, weil man halt eigentlich wie normale Grippe hat und ich bin schon eine ziemlich arge Grippe. Also ich hatte U23 im November in Albanien und war ich schon richtig krank. Also ich habe die dann irgendwie gehoben, aber mit Fieber gehoben und mir ging es danach auch richtig, richtig schlecht. Und ich habe halt so krank, wie ich da war, war ich auch lange nicht mehr und war dann wirklich dann einfach eine Woche komplett raus, komplett nur im Bett gelegen. Ich konnte kaum essen und trinken, weil ich so extreme Halsschmerzen noch hatte. Und habe aber trotzdem das erste Mal einfach verbucht und okay, mich hat irgendwie ein Virus komplett umgehauen. Ich habe meinem Körper auch einfach die Pause zuerst nicht gegeben, weil ich halt unbedingt bis zum Wettkampf durchziehen wollte. Ist auch nicht schlau, die Idee. Und habe dann danach auch dann eine Woche Pause gemacht und dann nochmal die 2,5 trainiert und dann noch einen Bundesliga-Wettkampf mitgehoben. Und was jetzt auf dem Plan stand, mir ging es auch ein bisschen besser schon. Aber danach bin ich dann zur Bundeswehr gegangen im Dezember. Man hatte den Lehrgang da und da hat es mich halt wieder komplett umgehauen. Also ich hatte halt nicht mal so die typischen Grippesymptome, deshalb ich dachte schon, ich habe weiß Gott was. Sondern ich hatte primär eigentlich super viel Kaltschweiß oder Schüttelfrost nach, entweder oder. Und hatte einen Lymphknoten oder Lymphknoten, wie es ziemlich angeschwollen war in der Leiste. Also der Grund ist, dass ich auch wieder zum Arzt bin, weil ich da ein bisschen irgendwie unruhig war mit den Symptomen. Und ich war halt einfach komplett fertig. Also ich hatte eigentlich ja trainieren während der Bundeswehrzeit und es ging halt einfach gar nicht. Also ich bin ins Training gegangen und ich war super schlapp und habe einfach hinbekommen auf die Kette. Und dann einfach auch gemerkt, okay, irgendwas am Körper stimmt nicht. Und dann war ich einmal beim Arzt, aber der Bundeswehr, der halt meinte, ja, beobachte es mal weiter. Also primär in den Lymphknoten und so. Und dann bin ich eine Woche später aber nochmal hin, weil es einfach nicht besser wurde, weil ich auch außerhalb vom Lehrgang eigentlich dann nur geschlafen habe. Also ich wirklich, wir hatten dann halt die 8 Stunden Dienst. Dann 16:30 Feiern und ich bin eigentlich direkt wieder schlafen gegangen. Und dann habe ich irgendwie doch versucht, das Training zu schleppen. Und dann eine Woche später haben die komplett Blutbild alles gemacht, Urin abgegeben etc. Und dann, obwohl es kurz ein bisschen besser, dann dachte ich schon, ja, okay, ich brauche jetzt kein Ergebnis und so. Und dann, ich weiß noch, an dem Tag, als ich dann die Diagnose bekommen habe, bin ich morgens um 5 Uhr trainieren gegangen. Weil ich war so, komm, jetzt ziehe ich wieder richtig durch. Und dann muss ich nach dem Ding nicht machen, nach der Arbeit. Und dann Nicht danach, irgendwie so 2, 3 Stunden später, bin ich aus dem Unterricht draußen, halt bin halt rüber zum Arzt und hat er gesagt, ja, der Epstein-Barr-Virus, so Belastung und sowas, Sport sollen sie erstmal jetzt runterfahren. Und ich habe schon wieder vergessen, Blut eigentlich deine Frage, was das eigentlich war. Aber auf jeden Fall, so wurde ich diagnostiziert.
Ja, genau, die Frage war, wann hast du die Krankheit diagnostiziert bekommen? Wann ist das passiert? Weil ich finde, bei Epstein-Barr, also ich kenne auch mittlerweile echt ein paar Leute, die das hatten und jeder hat so ganz, naja, ganz andere Symptome, ist übertrieben, aber zum Beispiel eine Bekannte von mir war sogar im Krankenhaus deswegen, weil die komplett umgenommen wurde. Eine andere hat das auch ganz lange mit sich rumgeschleppt, weil ja manchmal denkt man so, man schafft ja noch. Aber ich habe damals eben auch gehört, ich hatte es Gott sei Dank noch nicht, einmal auf Holz klopfen, aber dass eigentlich ja die Belastung und Sport, also das, was du ja alles noch gemacht hast, das verschlimmern kann und tatsächlich ja auch im Worst Case zu weiteren, ich sag mal, Folgeerkrankungen führen kann, weil durch solche Viren zum Beispiel entsteht ja auch, oder entsteht aber, kann ME/CFS und sowas auch ausgelöst werden.
Genau.
Belastung ist ja Worst Case eigentlich.
Also irgendwie mir so gesagt worden, die einfach super gefährlich sind im Sportzusammenhang. Es ist eine eben, was du gerade auch gesagt hast, so langfristige Folgeerkrankungen, so Chronic Fatigue Syndrom und solche Geschichten. Und das andere ist aber auch, dass die Milz sehr stark betroffen ist von Epstein-Barr-Virus. Und die Milz kann sich vergrößern durch diesen Virus oder durch die Bekämpfung des Virus. Das kann ich jetzt nicht genau wiedergeben. Und wenn die Milz reißt, dann verblutet man innerlich. Und natürlich bei einem Gewichtheben, bei einem Sport, wo relativ viel Druck auf den Bauchraum und so kommt, das ist dann schon eher ein Hochrisikosport geht. Und da bin ich auch echt happy, weil ich ja auch 2 Wettkämpfe gehoben habe, wo ich auch wirklich versucht habe, Maximallasten zu bewegen. Das ist gut gegangen, dass es meiner Milz es gut geht.
Aber habt ihr die dann noch mal extra überprüft, sage ich mal?
Ja, also wir haben bei der ersten Diagnose nicht, dann ja auch erstmal Pause gemacht. Und da so relativ auffällig waren meine Leberwerte waren richtig schlecht, meine ganzen so Entzündungswerte und das alles, also meine ganzen Blutwerte waren richtig schlecht. Und ich hatte auch einfach eigentlich einen Whoop und habe es jetzt halt Whoop getragen. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von über meine Recovery jetzt irgendwie überbewerten, aber ich habe da halt in der Zeit super viel geschlafen. Ich war trotzdem wirklich, ich war 3 Wochen lang im roten Bereich. Also ich bin da nicht mehr rausgekommen. Meine Heart Rate Variability war komplett scheiße. Also die ganzen Werte waren richtig, richtig schlecht. Und auch wenn ich, wie gesagt, jetzt nicht glaube, dass das jetzt so das Maß aller Dinge sein sollte und man auch ein bisschen auf seinen eigenen Körper hören sollte, aber hat es halt ganz gut auch wiedergespiegelt, wie es mir einfach, wie ich gefühlt habe, wie es mir gegangen ist im Zeitraum. Und also es war am Anfang schon echt, echt nicht ohne.
Und als du dann die Diagnose bekommen hattest, hieß es ja sofort eigentlich Belastungsstopp.
Ja.
Du durftest gar nichts mehr dann machen.
Nee, also es ist halt immer so, ich habe mir mit der Aussage auch schwer getan, weil natürlich so, wenn man als normaler Mensch so 2 Mal in der Woche Sport macht und dann einem gesagt wird, ja, langsam machen, dann ist natürlich klar, dass man den Sport wegnimmt. Wenn man als Athlet von 8,5 die Woche auf 0 geht, fühlt sich erstmal irgendwie befremdlich an. Aber ich hatte tatsächlich in meinem Lehrgang, also bei der Bundeswehr ist es so, wir haben immer diese Lehrgänge nur mit anderen Leistungssportlern zusammen. Und da hatte ich 2 Leute auch, die das auch schon mal hatten oder auch gehört hatten bei Leistungssportlern und so, die dann auch schon gemeint haben, so, ey, mach mal wirklich langsam, sonst verschleppst du das. Und das war mir so ein, wurde mir öfter gesagt, so, wie, mach langsam, sonst verschleppst du es, dann dauert es ewig. Und ich habe ja irgendwie danach zum Zeitpunkt so einen guten Glauben gehabt, okay, es ist Mitte Dezember, Anfang Januar fange ich wieder an mit Training, gar kein Problem. Und deshalb habe ich ihn auch wirklich langsam gemacht. Ich habe so ein bisschen mit meinem Athletiktrainer haben wir so ein bisschen weiter mich bewegt, einfach mobilisiert und so ein bisschen leichte Gewichte, also Gewichte einfach ein paar Bulgarian Squats kurz ohne Gewicht oder sowas. Und dass so ein bisschen der Körper in der Bewegung drin bleibt. Aber das habe ich dann tatsächlich auch im Januar, mal weil es im Januar eben nicht besser war, komplett weggelassen. Dann wirklich 3-mal die Woche ein bisschen mich mobilisiert und mich auch.
Ich habe auch gerade noch gedacht, bei dir, also es ist klar, wenn jemand super sportlich ist und 5, 6 mal, 7, 8 die Woche trainiert, aber bei dir ist ja der Job ja auch mit, also du bist ja bei der Berufsbundeswehr und wenn ich richtig das erinnere, ist es ja auch gekoppelt an den Sport.
Ja, genau, ich bin der Sportfördergruppe, also meine Bestandteil der Bundeswehr ist daran gekoppelt, dass ich Leistung bringe, im Endeffekt. Aber Dann scheidet der Verband auch so ein bisschen mit. Und ich glaube, wäre ich jetzt irgendwie ein, zwei Jahre raus gewesen, wäre das ein anderes Thema gewesen. Aber so muss ja schon die Möglichkeit, es auch auszukurieren. Aber gleichzeitig natürlich ist irgendwie auch ein Stück weit der Druck da. Er denkt, okay, die Uhr tickt. Wir hatten im April dann Europameisterschaft im Gewichtheben. Und das wäre eigentlich mein nächster großer Wettkampf gewesen, wo ich auch nicht fest eingeplant war, qualifiziert war und hin wollte. Und ich habe letztes Jahr auch da Medaillen geholt und da war auch wieder Medaillen zu holen. Und da war dann halt so ein bisschen, ist dann die Uhr so ein bisschen abgelaufen, also hat sich gefühlt. Man wusste, okay, so und so viele Wochen bräuchte ich Vorbereitungen. Und dann irgendwie Mitte Januar oder Ende Januar eigentlich haben wir auch entschieden, okay, wir fahren nicht zu. Und da wird dann so ein bisschen einmal so, okay, wenn ich da dieses Jahr zur EM nicht kann, was ist, wenn ich zur Weltmeisterschaft auch nicht kann, was ist, wenn ich keinen großen Wettkampf mehr gebe? Und es ist ja schon ein bisschen auch dieser Bestand in der Förderung geknüpft und mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie das Ganze jetzt weitergeht.
Ich merke gerade, ich könnte auf jeden Satz eingehen. Ich fange mal vorne an, weil du ja meintest, klar, du kriegst die Diagnose, du bist krank, du musst pausieren und von 8-mal Training erstmal auf null. Das ist ja so, ich hatte das mal mit Elena auch schon in der Folge, aber so ein bisschen diese Frage so, wer bist du denn ohne Sport? Was machst du dann plötzlich mit der Zeit ohne Sport? Und das ist ja, das hast du selber gesagt, mental auch komplett herausfordernd. Nimm uns doch mal da kurz mit hin. Wie war dieser Moment für dich? Und hast du irgendwas, ich sag mal, an einem Learning oder einem Aha-Moment, wo du gesagt hast, okay, krass, für die Leute da draußen, die zuhören, wie geht man vielleicht wirklich mal mit so einer Situation um, wenn man plötzlich da steht und es geht gerade mal gar nichts mehr? Und die halbe, ist ja schon so, die halbe Identität hängt ja auch irgendwie da dran.
Absolut, absolut. Das ist nicht eine einfache Situation. Ich glaube, was mich so ein bisschen aufgefangen hat, ist, ich schon länger, als auch schon davor, mir immer bewusst war, dass also dieses Ding, sich nur über den Sport definieren, nicht so gut funktioniert. Weil wenn man eben den Sport dann mal nicht hat oder wenn es der Sport nicht läuft, ist man dann noch. Und ich hab 20.000 Sidequests angefangen. Einfach, glaube ich, mein Coping-Mechanismus. Ich habe angefangen, eine Ernährungsberater-Lizenz zu machen. Ich habe meine Bachelorarbeit angefangen und habe halt so ein bisschen versucht, irgendwie, ja, ich schreibe immer noch meine Bachelorarbeit, aber es ist ein Ende in Sicht. Habe versucht, so ein bisschen mich auch, glaube ich, aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wer bin ich außerhalb vom Sport, wer möchte ich sein und wer möchte ich auch sein, wenn der Sport mal nicht mehr da ist. War so ein Up and Down, also nachdem ich von der Bundeswehr, ich glaube, bei der Bundeswehr selber habe ich es noch gar nicht so richtig realisiert, was es jetzt gerade für meinen Alltag heißt, weil ich ja trotzdem einen sehr strukturierten Alltag hatte, diesen Lehrgang ja trotzdem durchgezogen habe. Aber ich weiß noch, als ich den Abend, als ich von der Bundeswehr nach Hause gekommen bin, ich bin komplett gecrackt. Also mir ging es wirklich gar nicht gut. Ich lag auf der Couch und habe mich einfach selber bemitleidet und da habe ich einfach richtig schlecht gefühlt und auch einfach, weil mir die Bewegung auch gefehlt hat. Also es gibt an mir auch einfach, schüttet ja auch Glücksgefühle aus und so weiter. Und war eh erstmal Weihnachten und sowas, aber in der Phase war es nicht so einfach. Und ich würde sagen, dann im Januar, wie gesagt, immer noch, okay, im Januar fange ich dann wieder an. Als im Januar halt die Nachricht kam, nee, nee, machen wir noch ein bisschen weiter langsam. Habe ich dann ein bisschen gedacht, okay, was will ich in meiner freien Zeit jetzt machen? Und habe dann angefangen, die Schritt für Schritt so ein bisschen zu füllen. Mit Dingen, die mir einfach auch Freude machen, mit Dingen, die vielleicht auch ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Ich habe irgendwann wieder eingeholt, weil ich dann, als ich wieder trainiert habe, die Zeit für die Dinge nicht mehr hatte, aber die Dinge jetzt teilweise nicht so wirklich fertig sind. Aber ich glaube, was in der Situation einfach hilft, ist, dass man sich einfach sucht auszuprobieren, andere Dinge zu finden. Ich habe auch irgendwie, ich habe hier so ein Paint by Numbers, habe ich auch gemacht. Mit einer Giraffe, die auf dem Klo sitzt, über meinem eigenen Klo. War schön, wenn man aufs Klo geht. Und ich hab ein Regal gebaut und ich muss auch sagen, was das Zweite ist, was mir super viel Halt gegeben hat. Ich habe halt einfach einen Freundeskreis, der auch außerhalb vom Sport funktioniert. Also wirklich meine engen Leute haben alle was mit Sport zu tun, aber sind alle keine Leistungssport und sind alle nicht nur mit mir befreundet oder wir haben nicht nur diese Schnittstelle Gewichtheben. Wir haben eigentlich diese Schnittstelle Gewichtheben. Wir haben ein Verständnis dafür, das ist nicht der Hauptgrund, warum wir befreundet sind. Und dann gerade in so einer Situation merkt man es dann voll, dass einfach dann, wenn sich dein Umfeld nicht ändert, weil dein direktes Umfeld dir nicht das Gefühl gibt, ja, nur weil du jetzt keinen Sport machst, bist du weniger wert. Oder so, das ist das einzige Gesprächsthema, was man hat, gibt es anscheinend recht auch ganz schön viel Halt.
Ja, total. Also auch total schön zu hören, so. Aber eigentlich das, was du auch meintest, es geht nicht um die Leistung, sondern wer du als Mensch bist und wie deine Freunde dich wahrnehmen. Mögen sie Zeit mit dir verbringen oder nicht? Oder man fängt auch ein neues Hobby an plötzlich. Also. Ich habe auch mal nach Zahlen hier. Das sind Elefanten. Aber es ist so ein, ich habe mir damals zum Geburtstag etwas Zeit für mich gewünscht und Ruhe. Und das sind so drei so ganz große, wo ich denke, ich weiß nie, wann ich mit denen durch sein werde. Aber
ich habe wirklich 6 Stunden am Tag da gesessen, habe mal nach Zahlen gemacht. Hast du noch Hörbücher gehört, das war fantastisch. Es war auch ein bisschen so, glaube ich, meine Anstrengungen sind zu entfliehen, aber die Tage war das auch okay.
Ja, klar. Also du sollst ja auch regenerieren und gesund werden und dich erholen.
Gut.
Wie war denn das, also wenn wir eher so bei dieser Schiene gerade sind mit, okay, du hast dich hinterfragt, wer bist du eigentlich mental, weil du auch gerade meintest, dass dann April-EM, plötzlich ist es vielleicht ja so, dass du hattest Ziele und du merkst, okay, gerade geht es nicht und plötzlich hinterfragst du ja auch diese Ziele, geht Olympia überhaupt noch? Wie war das für dich, zu merken, diese großen Ziele, die man sich über Jahre aufbaut, gerade bist du dir nicht 100% sicher, ob das alles noch so in die Richtung gehen könnte?
Ich glaube, ich muss sagen, also so doof diese ganze Zeit der Krankheit war, irgendwie hat sie mir da auch voll was gegeben. Weil ich bin letzten Sommer in so ein bisschen eine Gedankenspirale reingekommen von, warum mache ich das eigentlich? Und warum will ich das zu Olympia und so weiter? Und mit dieser ganzen medialen Aufmerksamkeit, die nach der Europameisterschaft, die super cool war und super dankbar für bin und macht es auch ganz schön viel Spaß, bei Kamera zu quatschen oder sowas zu machen und einfach unseren Sport ein bisschen nach außen zu tragen. Aber ich habe mich da ein bisschen selber drin verloren, dass ich dann irgendwie so dieses Extrinsische so wahrgenommen habe, als ob das auf einmal meine Motivation ersetzt. Und wenn ich irgendwann mich selber bei den Gedanken erwischt habe, okay, warum machst du das eigentlich? Und dann ich erstmal wieder dazu zurückfinden musste, warum ich das mache. Und dafür war halt diese Zeit mit der Krankheit super heilsam und super wichtig. In dieser Phase, ich mich halt wirklich damit auseinandersetzen musste, okay, du könntest es auch einfach aufhören. Da stand der Gedanke so, okay, du kannst doch einfach sagen, mit dieser Krankheit so, du lässt es. Hör's auf. Ich höre jetzt auf, ich gehe einen Schritt zurück, ich bin einen Schritt ja schon mal gegangen am Skifahren, so, ich lasse es jetzt sein, lebe ein normales Leben, ich höre auf mit Leistungssport oder zumindest auf mit Gewichtheben. Und in dieser Phase war aber auch immer wieder dieser Gedanke so, nee, ich bin noch nicht fertig mit diesem Sport, ich bin noch nicht fertig. Und dann ein Stück weit, ich bin auch in der Phase relativ viel zum Breathwork gegangen, zu so einem Psychotropic Breath arbeiten, wo man so ein bisschen sich in so einen Heilzustand versetzt. Da dann auch nie geglaubt, aber hat tatsächlich gut funktioniert. Und habe in solchen Situationen, wo dann da, wo man so relativ klar so wie so Visionen bekommt und sowas, und aber auch zusammen bei meiner Sportpsychologin, mich wieder so ein bisschen mein Warum gefunden und warum ich diesen Sport eigentlich mache und so eine gewisse Neugier wieder entdeckt, dafür ich einfach selber herausfinden möchte, wie gut ich selber werden kann. Und dass ich das nicht mache, um damit irgendwie mediale Aufmerksamkeit zu erzielen oder für irgendjemand anders, am Ende des Tages allein auf dieser Bühne und mache das irgendwie auch wirklich für mich selbst. Dass ich diesen Sport liebe und vor allem diesen Moment auf der Bühne liebe. Und ich war diese Krankheitsphase dann irgendwie, so doof es erstmal klingt, echt ganz schön heilsam. Was mir dann so ein bisschen mein Warum zurückgegeben hat und dieses Gefühl gegeben hat von, ich bin noch nicht fertig in diesem Sport. Und ja, klar, es ist gerade irgendwie doof und möchte gar nicht die EM heben. Und irgendwie fühlt sich an, als ob jetzt alle Ziele gerade so ein bisschen am Wackeln sind und so weiter. Aber gleichzeitig hat es mir auch viel mehr wieder meinen intrinsischen Antrieb gegeben. Und dafür bin ich echt richtig dankbar, weil irgendwie wieder nötig.
Ich finde es unglaublich stark, Chiara, das als allererstes, weil ich glaube, sich viele Menschen heute in der extrinsischen Motivation verlieren, wenn man merkt, oh krass, ich bekomme Applaus. Die Leute kommen und sagen, wow, ich bin dein größter Fan, also wie auch immer. Und dann macht man Dinge nur dafür. Und wenn das dann wegfällt, dann crashen die Leute halt extrem. Und vielleicht, also das kann man jetzt auch nur so hypothetisch sagen, das weiß man nie, aber dadurch, dass du letztes Jahr dann die große Aufmerksamkeit hattest, vielleicht war es gut zu sagen, jetzt kamst du nochmal das ist jetzt übertrieben gesagt, verbessere mich gerne, runter konnten, damit man, weil manche, also wenn dann plötzlich ja immer mehr und immer mehr und dann kann man sich auch, glaube ich, super schnell da drinne verlieren.
Absolut, absolut, ja.
Und dann ist es ja wieder super, was du meintest mit deinen Freunden, also zu sagen, also mein Vergleich ist vielleicht nicht ganz so gut, weil ich bin natürlich nicht da, wo du stehst, aber ich habe irgendwann mal gesagt, ich schätze das sehr wert, wenn Leute sagen, danke für deine Arbeit oder auch ich höre deinen Podcast, ich freue mich sehr. Aber ich möchte es weder erwarten, ich möchte nicht darauf bestehen, dass ich irgendwo hingehe und sage, die Leute sagen das, sondern das ist für mich ein Add-on und ich freue mich sehr, aber meine richtige Bestätigung kommt durch mein Umfeld, durch meine Beziehungen, Freunde, wer auch immer und nicht durch jemand Fremdes, den ich nicht kenne, der sagt, toll gemacht. Also, wenn du verstehst, was ich meine in dieser Übertrag, dass du dich selber, was du meintest, bestätigst und das andere ist, ein super Zusatz zu sehen, es hat geklappt. Aber von innen kommt ja eigentlich das, ich habe es gut gemacht und ich habe mein Bestes gegeben und egal, was von außen dann kommt.
Ich glaube, es ist irgendwo in der Mitte davon die Wahrheit, weil, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht schön ist, aber es ist dieses mediale Aufmerksamkeit-Ding, sondern eher, dass wenn ich nach einem guten Wettkampf einfach Menschen habe, in einem engeren Umfeld, mit der ich diesen Wettkampf oder diesen Erfolg teilen kann. So, es fühlt sich einfach viel schöner an, als wenn man alleine auf dem Podium steht und danach niemand hat, den man irgendwie anrufen kann und sagen kann, hey, guck mal. Mhm. Oder hängt immer schon an, zum Beispiel mit meinem Trainer oder so. Und es gibt ein Umfeld, die gibt. Und das war aber tatsächlich auch ein Punkt, weshalb ich das erstmal auf Social Media ein bisschen rausgehalten habe. Immer. Also ich habe ja irgendwie echt so die ersten 1,5 Monate der Krankheit mich fast gar nichts gepostet, weil ich auch irgendwie so cool oder so nett das dann ja ist, dass hier Leute dann auch so schreiben, oh, tut mir leid, gute Besserung und so. Ich habe mich so krass selber bemitleidet, dass ich da gar nicht das Interesse oder gar nicht wollte, dass dann andere Leute mich irgendwie auch nochmal bemitleiden oder mir so eine Bestätigung geben für das, weil ich mir eines eher dachte, so ey, lass dich mal zusammen, so dein Leben geht weiter, nutz die Zeit, find mal raus, wer du bist und dann ist es auch okay. Aber echt ein bisschen gedauert, bis ich an dem Punkt war, wo ich dann so dachte, okay, jetzt möchte ich darüber reden, weil ich auch irgendwie darin Mehrwert sehe, weil ich das Ganze teilen möchte, weil ich irgendwie andere Leute damit jetzt ein bisschen erreichen kann. Und finde ich auch ganz spannend, so mir selber so zu sehen, wie da so dieser Wandel stattgefunden hat. Also so, ich glaube, auf der Persönlichkeitsebene war diese Zeit echt sehr lehrreich.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ja, wahrscheinlich zum Anfang muss man irgendwie erstmal selber damit klarkommen, bevor man es teilen kann und Meinungen oder Kommentare von Leuten da noch dazu bekommt. Aber du hast es gerade, finde ich, auch gesagt, das finde ich auch für heute nochmal spannend, das war sehr lehrreich, so die Zeit, weil du hast ja jetzt, ich hatte gerade noch geguckt, du hattest letztens ein Video noch gepostet mit deinen 5 Phasen, wie du zurück in dein Comeback kommst und du bist in Phase 1 aktuell.
Nee, die wurde schon gerecapt, wir sind in Phase 2.
Und dann war ich noch auf dem alten Video, jetzt bist du in Phase 2.
Wir sind in Phase 2.
Das heißt, du hast dann das Go bekommen, du darfst wieder normal trainieren und wie startet man nach so einer Krankheit wieder in ein Training mit einem so großen Ziel?
Also erstmal muss man sagen, es war ganz schön frustrierend diese ganze Zeit. Wie nicht so, okay, dann und dann kannst du wieder trainieren, sondern es war immer so, Blutbild, okay, wir warten nochmal 2 Wochen. Blutbild, okay, warten nochmal 3 Wochen. Hat sich irgendwie immer so nach hinten verschoben, ohne so ein klares Ende absehbar zu haben. Und es war irgendwie, war ich echt dann ein bisschen zäh. Und als wir wieder anfangen konnten zu trainieren, haben wir in der ersten Phase, weil es Ziel gehabt, einfach die Belastungsverträglichkeit wieder zu erhöhen. Heißt, wir haben wirklich angefangen, in der ersten Woche habe ich eine Einheit trainiert an der Hand und noch eine so ein bisschen zusätzlich. Dann haben wir nächste Woche 2 Einheiten gemacht und haben wir nochmal eine Woche 2 Einheiten gemacht, dann haben wir 3 Wochen 3 Einheiten gemacht und haben das über, ich glaube, 12 Wochen ungefähr progressiv gesteigert, dieses Training und relativ viele Wiederholungen gemacht, aber auch nicht so, also wir haben jetzt gerade so einen Volumenblock, aber nicht so wie jetzt in diesem Volumenblock, sondern eher wirklich darauf geguckt, okay, einfach wieder langsam den Körper an die Belastung gewöhnen, langsam den Körper wieder an Lasten bringen. Als nicht komplett crazy schwer gegangen. Es war eher wirklich einfach dieses Training, okay, wieder einen Trainingsalltag reinzufinden, den Körper wieder sagen, okay, das sind unsere Aufgaben, das wollen wir tun. Und gleichzeitig auch so wieder Spannung auf den Körper zu bekommen, also so Muskeltonus wieder herzustellen. Und die Bewegung auch ein Stück weit wieder zu lernen. Also man verlernt sie nicht, aber einfach wieder in diese Bewegung reinzukommen, was halt auch eine sehr technische Bewegung ist, das Reißen, Stoßen. Genau. Also die ersten paar Wochen, also wirklich langsam die Belastung gesteigert und erstmal Ego zu Hause lassen. Bei der ersten Woche angefangen, glaube ich, mit Muscle-Snap bis mit 25 Kilo. Und ab langsam wieder.
Magst du ganz kurz mal das Ende sagen? Das kam bei mir gerade nicht an. Muscle Snatches mit 25 Kilo und dann?
Muscle Snatches mit 25 Kilo und habe dann langsam, stetig, progressiv wieder ein bisschen Last auf den Schild gepackt.
Okay, das ist, war dann Phase 1, diese 12 Wochen?
Genau.
Und jetzt bist du in Phase 2. Was ist Phase 2?
Ja. Ich habe tatsächlich, gerade schneide ich mein Intro-Video für Phase 2. Jetzt kommt die Tage. Im Endeffekt geht es in Phase 2 darum, eine breite Basis zu bauen. Also die Olympia-Quali im Gewichtheben geht über 18 Monate. 1,5 Jahre Olympia-Quali. Es ist nicht irgendwie so ein, du musst dann an dem Tag X performen, sondern Herbst sind es ungefähr alle 2 bis 3 Monate ein Wettkampf. Und es sind insgesamt 10 Wettkämpfe, von denen 5 in die Wertung gehen, von denen 5 Wochen mindestens bestritten müssen. Ich plane eher so mit 6 bis 7 wahrscheinlich. Ein bisschen drauf an. Und in dieser Phase 2 oder jetzt so in diesem Trainingsabschnitt geht es einfach darum, diese breite Basis zu bauen, also wirklich ein breites Fundament zu schaffen an athletischen Sachen, an Schnelligkeit, an Explosivität, aber auch Stabilität im Körper. Und so vom Gewichthebespezifischen ist man da in einer sehr hohen Volumensphase. Also wir trainieren alles irgendwie auf, angefangen mit 14er Wiederholung Kniebeuge. Das war so schlimm.
Nee, nicht schlimm.
War egal. Und bin aber immer noch, glaube ich, das ist immer noch 9er oder so, in dieser Phase 2 gerade. Und Essen und Stoßen, also die technischen Übungen laufen so ein bisschen mit, aber das ist nicht so der Fokus der Phase. Es geht einfach wirklich darum, möglichst einen Hypertrophie-Reiz zu setzen, nochmal auf die Beine primär, aber auf den ganzen Körper. Und ich stelle mir schon wie so eine Pyramide vor. Und je breiter man jetzt vom Fundament baut, desto höher kann man dann eher bauen. Und ich hoffe dann einfach, dass ich von diesem Abschnitt, der jetzt auch noch ein bisschen, der noch ein paar Wochen geht, dann möglichst lange einfach ziehen kann und zehren kann, dass er mich dann hoffentlich verletzungsfrei in die Olympia-Quali bringt und ohne Krankheiten, ohne größere Probleme im Körper.
Das bedeutet aber, du hast ja jetzt, das kann man ja auch sagen, einen Trainer, einen Coach an deiner Seite, der das genau mitkontrolliert und guckt, was geht, wie geht es dir.
Ja, also, aber ich muss schon sagen, also wir haben dann so nach den ersten 12 Wochen auch so ein bisschen uns mal so abgesprochen, wie es gerade aussieht und so. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, also ich bin jetzt auch schon Phase 2, auch wenn das Intro erst kommt, trainiere schon ein paar Wochen. Wieder ist fake, Erzieher hört jetzt von mir. Aber ich habe das Gefühl, dass ich schon ganz gut meine Belastung wieder, also Belastungsverträglichkeit wiederherstellen konnte. Also wie gesagt, ich mache es jetzt schon ein paar Wochen und mein Körper macht es echt gut mit. Also, in allem anderen. Das Einzige, was wir gerade schon mal kurz vorher gesprochen hatten am Podcast, diese Hitze, ich schlafe einfach so schlecht. Mhm. Also es ist halt wirklich gerade richtig nervig. Also zum einen, klar, im Training fühlt man sich ein bisschen schlapp, aber also wirklich dieses Fundament der Regeneration. Und ich schlafe gerade nicht vor 12 Uhr und muss dann um 7.30 Uhr aufstehen. Zuerst bin ich vorher wach, was hell wird. Und das ist gerade echt ein bisschen anstrengend. Aber ich fahre heute ins Trainingslager. Also eine klimatisierte Zimmer mit Vorhang oder glaube ich sogar fast Jalousie. Ich habe dann gut geschlafen.
Also für alle, die die Folge hören, die Aufnahme ist natürlich nicht an dem Tag, wo die Folge rauskommt. Es ist einer der heißesten, aber ich will es heute auch noch einer der heißesten Tage. Gestern war ich glaube mit der heißesten Tag.
Nochmal 14 Grad, glaube ich.
Schön.
Wir sind mitten in der Hitzewelle.
Ja, und ich habe gestern gehört, weil es der 27. Juni ist, das ist doch, ja, Namen vergessen, aber dieser Tag, wo die Farmer sagen, das Wetter an dem Tag zieht sich jetzt in den nächsten Wochen. Das hat einen Namen gehabt.
Nee. Ich bin nicht dafür. Ich finde es nicht.
Ich auch nicht, aber laut diesem Tag ist es wohl so. Ich muss gleich mal nachgucken, wie dieser Tag heißt. Kann ja nicht sein. Naja. Aber ich habe auch gedacht, so, come on, wirklich, aber naja. Also für alle, die das Wetter lieben, gerne, aber für mich ist das nichts.
Hey, ist mir auch zu warm. Also ich will auch nicht mal, ich mal sagen, oh, wünscht sich Sommer und so, und dann ist der Sommer da und dann pöbeln alle rum. Nee, ich wünsche mir gar keinen Sommer. Ich will einfach nur Frühling und das reicht mir. Also wirklich so 20 Grad ist für mich okay, dann sage ich, alles zu kalt. Nee, es passt, ist okay. Mit 20 Grad und Sonne ist warm genug.
Ja, für den Alltag auf jeden Fall. Im Urlaub, wenn ich woanders bin, kein Ding. Aber hier ist
Winter. Dann kann ich ja woanders hinfliegen. Aber hier
Ich glaube nur, liebe Chiara, das ändert sich nicht mehr in Zukunft.
Nee. Einfach irgendwann werde ich in Island wohnen oder so. Irgendwo im Norden von Norwegen oder so.
Ziehen alle nach Bergen.
Ja. Massenauswanderung nach Bergen.
Naja, ich mache jetzt keine politischen Witze dazu. Das ist das falsche Thema hierfür. Aber wir kommen mal wieder zurück zum sportlichen Thema. Das ist nämlich ja auch unser Hauptthema. Genau, wir kamen gerade, man schläft schlecht gerade, Vorbereitung, Training, Trainingscamp auf jeden Fall. Das bedeutet für dich, jetzt bist du ja, so kann man sagen, auch langsam zurück, auf dem richtigen Weg zurück zu sein?
Ich würde sagen, auf dem Weg. Zurück ist, glaube ich, zu groß gesagt, einfach weil ich schon auch eine deutliche Differenz habe zu meinen alten Bestwerten. Aber auch, weil die Trainingsphase halt ganz andere ist. Also dieses mit, ich bin noch nicht bei meinen alten Bestwerten, das ist gerade auch immer mehr drin, so ein Ding, dass ich sage, oh Mann, da fehlt noch so viel. Und dann ist mein Trainer immer so, ja, chill mal bitte, wir sind gerade im Volumenblock, da ist man einfach nicht schnell. Also in einem Volumenblock ist man nicht schnellkräftig. Das ist ja auch ausgelegt auf Hypertrophie und Volumen. Danach kommt dann das Schnellkräftige. Und so vom Training passt es gerade auch alles. So, ich schaffe meine Zahlen, deshalb wir ein bisschen chillen. Aber genau, deshalb, da fehlt ja schon noch was. Und das ist schon bei mir auch selber immer so ein Ding, wo ich gerade denke, oh Mann, weil ich dann doch so ein bisschen so einen Geltungsdrang schon in mir habe. Ich denke, okay, ich will es anderen dann doch irgendwie zeigen, dass ich halt wieder dahin zurückkomme, wo ich immer so noch besser werden kann. Und im Großen und Ganzen würde ich aber schon sagen, ich bin auf jeden Fall zurück im Training. Ich bin zurück im Trainingsalltag. Ich habe auch jetzt nächstes Wochenende meinen ersten richtigen Wettkampf, würde ich sagen, dieses Jahr. Also wir haben im Ende April so einen kleinen Testwettkampf gemacht. Ein Wettkampf, aber so ein bisschen anderes Format, Teamformat und sowas. Und für mich war es ein Testwettkampf. Und wir haben jetzt nächste Woche den German Weightlifting Open in Potsdam. Und es wird, glaube ich, ein ganz cooler Status Quo. Also es wird immer noch ein Wettkampf aus dem Training raus sein und kein Wettkampf, auf den ich jetzt hingearbeitet habe. Aber ich freue mich richtig wieder darauf, wieder so ein Wettkampf-Feeling zu haben und wieder auf dem Wettkampfbühne. Wird, glaube ich, echt cool.
Aber steht schon so der erste größere Wettkampf fest?
Ja, also wir haben jetzt über den Sommer noch mal so andere zwei kleinere Wettkämpfe, die wir geplant haben. Und dann, ich würde sagen, so der erste größere Wettkampf wieder ist der Pokal Blauen Schwerter. Mhm. In Meißen. Erst dann irgendwann im September. Und dann ist so ein bisschen die Frage, also dann wäre schon irgendwie das Ziel, mit auf die Weltmeisterschaft zu fahren. Das ist dann auch der erste Olympia-Quali-Wettkampf. Ich habe für mich aber selber gesagt, ich mir einfach die Zeit geben möchte, dass ich einfach gucken möchte, wie mein Körper wiederhergestellt ist, ob ich da schon wieder da bin, wo ich sein möchte oder wo ich hin müsste, um damit Sinn macht, dass ich mit auf die WM fahre. Ob ich noch ein bisschen länger brauche, aber dann wäre halt im Dezember ist der Weltcup oder Grand Prix. Ich, ist einfach so ein, also ein unabhängiger Quali-Wettkampf, also eben keine EM oder WM, aber auch ein Quali-Wettkampf für Olympia. Der ist im Dezember und dann so spätestens das Ziel, wo der wirklich nächste richtig große Wettkampf ist, bei dem es zählt. Ansonsten, ich bin letztes Jahr U23, ich könnte noch mal bei der U23 EM mitheben. Die ist im November. So, wenn ich nicht zur WM fahre, wird das wahrscheinlich so mein Testwettkampf für den ersten Quali-Wettkampf dann. Wenn ich zur WM fahre, wird die ausgelassen, leider. Und das ist so der Plan für dieses Jahr jetzt noch. Also eher so die zweite Jahreshälfte dann wirklich, was Wettkämpfe angeht, entscheidend ist.
Ja, okay. Aber dann, also habt ihr ja auch Ziele, wo ihr drauf hinarbeitet und sagt, gut, vielleicht muss man immer schauen, aber vielleicht klappt es dann. Nach so einer Krankheit hast du ja selber gesagt, man kann einfach nicht gut essen, man ist krank. Du hattest vorhin, glaube ich, gesagt, du kannst nicht so gut schlucken auch. Wie ist das Thema denn jetzt für dich, wenn man so lange so krank ist, einfach ernährungstechnisch gesehen?
Also in der Krankheit sehr, sehr stark abgenommen. Also einfach nicht mal, weil ich nur so wenig gegessen habe, sondern auch einfach, weil ich jeden Monat nicht trainiert habe. Dann irgendwann fängt natürlich ein Moment an, wo dann leider auch der Muskel passiert. Und ich hatte am Ende irgendwann mit dem Tiefpunkt der Krankheit irgendwie mal so 83 Kilo, hat er vorher mal so 93, 94. Und also das Gewicht ist auch wiedergekommen mit dem Training. So. Und ich würde sagen, gerade ist eigentlich ganz gut. Also auch wieder Thema Hitze. Ein bisschen schwierig ab und zu. Ich finde es dann schwierig, einfach viel Essen reinzubekommen, um mein Training gut zu supporten. Aber an sich läuft es wieder ganz gut. Also ich muss auch sagen, bei mir so das ganze Thema mit in die offene Gewichtsklasse gehen, mir auch, glaube ich, diesen letzten Teil, der bei mir von der Essstörung noch da war, einfach voll geheilt. Diesen so mal einen anderen Schritt zu gehen und nicht zu sagen, ich muss mal abnehmen. Ich glaube, da haben wir auch letztes Mal ja drüber geredet im Podcast. Folge 2.
Folge 2, Leute.
Und hat ja diesen letzten Teil mir geheilt, dass ich essen darf, dass man als Athlet essen muss, um Leistung zu produzieren. Und merke ich jetzt auch immer noch. Also es war dann in der Krankheit gar nicht so, dass dann irgendwie wieder so eine Essstörungsproblematik oder so kam, was früher auch voll mit Krankheit assoziiert war, sondern es war wirklich einfach eine natürliche Reaktion vom Körper irgendwann. Es ist halt eh einfach mit dem Zunehmen vorher auch schon einfach nicht mehr so easy war. Und es relativ schleppend lief, sage ich mal. Also allein das zu essen, dass ich überhaupt mein Gesicht halten kann, war schon wirklich anstrengend. Dann natürlich in der Krankheit. Man hat ein bisschen weniger Hunger, halt ist ein bisschen weniger und macht keinen Sport. Und dann, wie gesagt, irgendwann in den Muskeln auch.
Hat man dann so dieses typische Ding, was man ja manchmal so von anderen Leuten hört, so die Panik um die Muskeln. Oh mein Gott, jetzt baue ich meine ganzen Muskeln ab.
Ja, also es ist ja immer so, man hat es ja meistens schon, wenn man irgendwie eine Woche krank ist und nicht trainiert. Völliger Quatsch ist, auch wenn man da atmet und so. Man hat ja eigentlich 2 Wochen, in denen der Muskel nicht atrophiert, wenn man nicht trainiert. Und auch wenn man nachher wieder Muskelkater hat und so weiter. Meistens Wasser, was aus dem Muskel rausgeht und so weiter, aber der Muskel atrophiert nicht. Und so ist es halt natürlich mit jeder Woche. Irgendwann ist so ein Zeitpunkt erreicht, wo es wirklich doof ist. Weil dann ist man ab hier mit jeder Woche, die man nicht trainiert, es ist nicht nur eine Woche, die man nicht trainiert, sondern auch wahrscheinlich 2 Wochen länger, die man braucht, um wieder da zu sein, wo man vorher war. Und das zieht sich dann ja, und es ist das so ein bisschen so exponentiell, dass je länger man nicht trainiert, desto länger braucht man wieder, um zurückzukommen. Und das war natürlich schon irgendwann nervig, wo ich dann irgendwie dachte, okay, es wird so eine Sache von, okay, ich sitze hier, wenn es ganz doof läuft, 4 bis 6 Wochen mal aus. Und es aus 4 bis 6 Wochen dann irgendwie halt Monate wurden, ist dann natürlich schon nicht so cool.
Ja, auf jeden Fall, voll verständlich. Aber ich hatte gerade wieder diesen 0815-Satz im Kopf, come back stronger. Also ich habe auch vorhin schon, als du es so erzählt hast, gedacht, vielleicht, also ich wünsche mir das für dich, dass es vielleicht so genauso in Erfüllung geht, dass man hat dieses Tief, es läuft wortwörtlich scheiße, so wie man das niemandem wünschen will und man muss sich richtig wieder da rausarbeiten. Aber vielleicht genau deswegen, weil man nochmal so viel Arbeit und ja auch in grundlegende Dinge irgendwie steckt, dass man dadurch vielleicht im besten Fall nachher sogar noch stärker ist als vorher.
Natürlich das Ziel. Also ich glaube, was mir wirklich viel in dieser Zeit geholfen hat, was mir jetzt super hilft bei diesem Comeback ist, dass es mein Weg ist. Und wenn ich mich da irgendwie dann bei ab und zu erwische, denke, ja, okay, aber ich müsste schon viel weiter sein oder man auf Social Media am Scrollen endet und denkt, die haben aber gerade nicht das Gewicht. Dann hilft es mir schon immer wieder, mich auf meinen Weg zurück zu besinnen und zu denken, okay, mache ich das Ganze für mich, also weil ich den Sport liebe, weil ich diesen Moment auf der Bühne liebe, weil ich diesen Moment wieder haben möchte und auch einfach, weil ich diese Reise gehen möchte, also auch mit der Olympia-Quali, ich finde es irgendwie einen super coolen Prozess, diese Reisen zu gehen und natürlich ist es endlich, zu Olympia zu fahren. Würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ist mir egal, was am Ende da rauskommt, aber mir geht es trotzdem viel mehr um diesen Weg und dass ich mich auf diesem Weg nicht selber verliere und diese Strecke zurücklege und so ein bisschen dokumentiere für mich. Und ich glaube auch, dass ein Weg ist, an dem man sehr krass kann persönlich und eine Resilienz auf jeden Fall schulen wird. Und deshalb hoffe ich, dass es ein Comeback stronger ist. Und ich glaube für mich einfach, der größte Punkt ist gerade, dass ich herausfinden möchte, wie gut ich selber werden kann und mich gerade an, wie weit es geht im Gewichtheben, weil ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, es geht nichts mehr und ich möchte wissen, wie weit es noch geht.
Es gibt ja nur die 2 Möglichkeiten. Entweder du scheiterst daran und gibst auf oder man zieht richtig durch, wenn man irgendwie so richtige, richtige, richtige große Herausforderungen hat.
Ja, voll. Also ganz oder gar nicht. Also das ist aber mir auch grundsätzlich, ich bin so ein Mensch, entweder ich für halbherzige Dinge ist für mein Leben zu schade und mein Leben auch zu kurz.
Also wirklich immer 100% angeben. Ich habe noch gedacht, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Da gibt es sicherlich ja auch den einen oder die andere, die irgendwie mal eine Krankheit hatte. Das reicht auch manchmal, dass man sich einfach doof gesagt ein Bein bricht und raus. Ja. Also auch sowas. Nicht jeder hat natürlich jetzt dann die Möglichkeit, dass da so ein großes Trainerteam dahinter steckt. Aber gibt es etwas, wo du sagst, für die da draußen, die vielleicht in eine, ich sag mal, ähnliche Situation kommen, was würdest du diesen Menschen mitgeben?
Also ich hatte ja auch schon Verletzungen und so weiter. Und ich glaube, in jeder dieser Phasen finde ich es super hilfreich aufzuschreiben, was kann ich machen? Also man hat irgendwie eine Liste so und denkt an alle Dinge, die man nicht machen kann. Aber man vergisst dann diese Dinge zu sehen, die man trotzdem machen kann. Und gerade bei einer Verletzung ist es ja meistens so, okay, ich kann vielleicht diesen Teil meines Körpers nicht mehr für andere Teile. Und wenn man jetzt von Krankheit spricht, okay, ich kann gerade nicht trainieren, ich kann mich gerade körperlich nicht betätigen, aber ich kann mich mental betätigen, mental auslasten, so. Und vielleicht Dinge, die sonst auf der Strecke bleiben, was sind Dinge, die, wo die man sich mal jetzt richtig Zeit nehmen kann. Und wenn man seine Steuererklärung macht irgendwann in dieser Phase. Und so desperate war ich. Nee, aber ich glaube so, was schon hilft, ist einfach sich, man kann sich auch eine Liste aufschreiben mit allen Dingen, die man vermisst und sowas. Oder streicht man die alle durch oder schmeißt die weg, macht sich so einen inneren Kreis um die Dinge, die man kontrollieren kann und um die Dinge, die man gerade machen kann. Das ist im Endeffekt alles, auf das man sich konzentrieren muss. Und das ist ja schon eigentlich ganz cool in seinem Gehirn, dass wenn man sich lange genug nur was einredet, dann wird es ja zur Realität für einen selber. Und dementsprechend, wenn ich mich die ganze Zeit darauf konzentriere, auf die Dinge, die ich nicht machen kann, dann werden die für mich Realität. Dann bin ich die ganze Zeit nur traurig, weil ich weiß, okay, ich kann gerade nicht Gewicht heben zum Beispiel. Wenn ich aber die Dinge aufschreibe, die ich machen kann, okay, dafür kann ich im Studium vorankommen, dafür kann ich wieder mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen, dafür kann ich XYZ machen, dafür vielleicht entdecke ich ein neues Hobby oder sowas. Und man sich auf diese Dinge konzentriert, dann werden die ja dann eine Realität. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man letzt ist, krank ist und so weiter, dass man auch sich selber, glaube ich, zeigen kann, dass man viel mehr ist als diese eine Sache, die man sonst immer macht und die man gerade vermisst.
Das finde ich eine sehr, sehr gute Methode. Ich glaube auch da, also das, ja, ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Ich merke sofort, bei sowas rattert auch mein Kopf los. Aber klar, das Denken prägt, die eigenen Gedanken prägen die Realität und die Wahrnehmung. Super schön. Chiara, ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich.
Nein, ich will die Frage nicht beantworten.
Sie weiß, was kommt. Weil, also ich muss ja sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen du noch reingezogen hast, so generell, aber ich gebe ja immer mit dir an in jeder Folge, immer am Ende. Wenn die fragen, ja, was ist denn hier so der Durchschnitt ungefähr? So, also, bis jetzt hat dir noch keiner geschlagen von Chiara. Ich muss gestehen, ich muss...
Ich nochmal 40, 40 mal 5?
40, ich glaube 40, 45 auf jeden Fall. Ich muss gestehen, ich muss von Sina nochmal in die Folge reinhören, weil ich habe mir den nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, Sina ist entweder nah dran oder sogar einen Tick besser gewesen, aber keine Garantie.
Sina ist jetzt gerade auf jeden Fall einen Tick besser. Diese Frau hat Oberarme bekommen.
Die ist halt aber auch wirklich Maschine.
Ist sie, ja.
Strong Woman.
Wir waren im Februar, glaube ich, auf einem Shooting zusammen. Und ich halt in meiner Krankheitsphase so gefühlt Lauch, also für mich.
Ja.
Und dann Sina gerade mit ihrer Prime steht neben mit ihren 100 Kilo. Und ich dachte mir so, Alter, du siehst so gut aus.
Ich muss nochmal reinhören nachher, was sie hatte. Magst du uns trotzdem eine Zahl verraten?
Und ich sagen, es ist nicht so schlimm. Ich habe ja auch schon wieder trainiert. Wir sind gerade bei 39.
Na, guck. Der eine Zentimeter, den haben wir nächstes Mal wieder easy raus.
Ich hoffe.
Dann sind
ich hoffe
sehr. Drei dazugekommen.
Ja. Schön. Deshalb, ja, es geht. Interessanterweise festgestellt, obwohl ich Rechtshänderin bin, dass mein Rechter nur 38,5 hat. Aber, also ich habe vorhin gerade vor der Folge gemessen. Aber ja, ich komme noch auf 39, das ist
also 39 ist halt im Durchschnitt immer noch weit oben für eine Frau. Aber klar, da sind wir wieder, ne? Wo eigener Vergleich bei sich selber. Aber
ich will einfach Typen sagen, können wir nämlich nerven, ich habe einen 40er Oberarm.
Das ist
einfach so, das ist mein Anspruch. Und da komme ich aber auch wieder hin.
Ich glaube schon, es war ab so einem 37er Bizeps ist man als Frau schon so, dass die Leute sagen, wenn du den anspannst, so, okay, pass auf, was ich sage.
Aber ich sag's wieder, das habe ich letztes Mal schon gesagt, 2/3 eures Oberarms ist der Trizeps. Also wenn ihr Volumen wollt, trainiert euren Trizeps.
Das habe ich auch übernommen übrigens immer, wenn, weil das Witzige ist ja, alle sind immer so, oh mein Gott, ich hätte vorher nochmal pumpen sollen und gerade ist der nicht ganz so gut, egal was sie sagen an der Zahl.
Ja.
Du hast auch damit immer noch, bist du übrigens größer als Julia. Also ist auch schon wieder ein älterer Stand. Ey. Das letztes Jahr Sommer ist der Stand. Das war, ich glaube, Julia war 38.
Den nehme ich mit.
Chiara, du kennst natürlich auch das Ende von meiner Folge schon. Außer wir haben es damals noch nicht so gemacht. Aber ich glaube schon. Weil das Schöne war ja, du warst die zweite Aufnahme, die ich in echt gemacht habe. Das heißt, seitdem ist tatsächlich auch der Podcast schon ein bisschen gewachsen und ein bisschen anders geworden. Aber mein Gast darf immer die Folge beenden in den eigenen Worten, in einem Zitat, in einem Satz, in einer kleinen Geschichte, also wie du möchtest. Und ich sage an dieser Stelle, danke, dass ihr wieder reingehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge und die Ehrlichkeit von Chiara gefallen. Ich bin sehr dankbar, dass sie heute mit mir gesprochen hat. Und ich glaube, dass wir alle aus ihren Erfahrungen auf jeden Fall was mitnehmen können. Und vielleicht auch nochmal diese Relevanz und Wichtigkeit zu sagen, hey Leute, wenn ihr krank seid, seid ihr krank. Vor allem, wenn man so eine heftige Krankheit hat, dann macht Pause, passt auf euch auf. Das geht wirklich vor allem anderen. Wie ist der schöne Satz? Immer wenn ich Zitate zitieren will, klappt das nicht.
Irgendwas mit Gesundheit, ne?
Ja, Gesundheit.
Gesundheit ist das höchste Gut oder so. Und auch ganz schlecht. Auch in Sprichwörtern, ich bringe die mal durcheinander.
Das ist aber manchmal noch fast witziger, wenn man durcheinander bricht. Es ist doch dieses, Gesunde wünschen sich alles und Kranke wollen nur Gesundheit. Oder irgendwie so in die Richtung. Also.
Nehmen wir.
Ja, neues Zitat notfalls. Aber also da einfach nochmal den Reminder darauf zu setzen. Und das fand ich halt auch nochmal so schön zu wissen, ey, dass die Zeit auch für was anderes gut sein kann und nicht verschwendet ist oder so, sondern man vielleicht neues Hobby entdeckt, die Lust an Steuern gewinnt zu machen oder. Aber ja, aber auf jeden Fall irgendwas anderes vielleicht an sich entdecken kann und die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen kann. Und was genau das, was du meintest, sich nicht einfach die ganze Zeit fertig macht und die Monate, sag ich mal, hasst und nur hofft, dass sie endlich vorbei sind, weil alles so schlimm ist. Dann übergebe ich
das letzte Wort. Danke. Ich glaube, ich möchte noch mal sagen, dass es super wichtig ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man selber kontrollieren kann. Ich will auch ehrlich sein, das lief auch bei mir nicht immer perfekt und seid nett zu euch selber. Ich habe auch tagelang einfach nur mal Netflix geguckt und habe mich nicht selber so richtig aus dem Bett gebracht. Und die Tage darf es auch geben, die sind auch okay, solange man sich nicht darin verliert, sondern immer wieder versucht, sich auf die Dinge zurückzubesinnen, die man kontrollieren kann.